Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 14: Der Babynotarztwagen.
Wir sind heute in Winnenden, dem Sitz der Björn Steiger Stiftung. Hier spreche ich heute mit dem Präsidenten der Stiftung, Herr Pierre-Henrik Steiger, über eine besondere der zahlreichen Innovationen, mit denen die Björn Steiger Stiftung das deutsche Rettungswesen modernisiert und revolutioniert hat. Denn heute sprechen wir über den Babynotarztwagen, einen besonderen Notarztwagen zum Transport von Frühgeborenen. Herr Steiger, die Björn Steiger Stiftung feiert in diesem Jahr das 50. Jubiläum des Babynotarztwagens. Wie kam es damals zur Entscheidung, überhaupt ein solches Fahrzeug zu entwickeln?
Also die Entscheidung zur Entwicklung, die wurde auch an uns, wie so vieles von den Betroffenen, in dem Fall nämlich Neonatologen, herangetragen, die meinem Vater damals 1973 erklärt haben.
Von wem? Für all die, die den Fachbegriff nicht kennen?
Also das waren spezielle Kinderärzte, in dem Fall aus dem Olga-Hospital in Stuttgart, welches auch gleichzeitig das größte Kinderkrankenhaus in Deutschland ist, die eben mit dem Problem kamen zu sagen, wir sind keine Entbindungsklinik, wir sind eine reine Kinderklinik, vor allen Dingen auch für Frühgeborene. Und das bedeutet, alle Frühgeborenen müssen zu Ihnen ins Krankenhaus transportiert werden. Und das ist eine Situation, die man in Europa auch schon vor 50 Jahren nicht überall so hatte. Das war aber irgendwie traditionell, ist das gewachsen gewesen in Deutschland, dass Entbindungskliniken von Kinderkliniken getrennt waren. Und man hat ein großes Problem in diesem Transport von Frühchen einfach gesehen, mit der Begründung, in einem damals ja noch ganz einfach gehaltenen Krankenwagen, da gab es gar keine Vorrichtungen für Frühchen und die wurden teilweise nur auf Händen balanciert transportiert in Fahrzeugen und es gab keinerlei medizinischen Möglichkeiten, dieses Frühchen adäquat irgendwie zu betreuen.
Wahnsinn, wir kennen ja diese Bilder von Frühchen aus zahlreichen Darstellungen. Man weiß, wie klein die sind. Und wenn man sich das vorstellt, wie Sie es beschreiben, eben, dass die auf Händen transportiert worden sind, dann weiß man ja auch, welche Gefahren davon ausgegangen sind.
Ja, und vor allen Dingen, wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass grundsätzlich jedes Frühchen unter 1000 Gramm, was heute eigentlich gar keine Größe mehr ist, weil wir reden ja heute über Frühchen mit 260, 280, 290 Gramm, die man zum Teil ja schon auch durchgebracht hat, die wurden tatsächlich alle Frühchen unter 1000 Gramm offiziell entsorgt. Die galten als nicht lebensfähig. Yes. Und Deutschland hatte damals unter allen Industriestaaten die höchste Säuglingssterblichkeit, was eben auch darauf zurückzuführen war, dass es damals keinerlei Strukturen dafür gegeben hat. Und mit dieser Problemstellung sind die Mediziner an meinen Vater herangetreten und er hat sich dann mit einigen Ingenieuren zusammengesetzt und dann eben den ersten Babynotarzt konzipiert. Das allererste Fahrzeug, was es dann eben im Juni 1974 gegeben hat, da waren das Frühchen tatsächlich noch auch in Längstransport. Da war hauptsächlich die Frage, dass man in einem Fahrzeug einen Transportinkubator einbauen konnte, in dem also schon mal das Kind etwas geschützter transportiert werden konnte. Aber es stellte sich schon bei den ersten Transportfahrten ganz, ganz schnell heraus, dass dieser Längstransport für Frühchen nicht die optimale Transportform ist.
Längstransport, Herr Steiger, das bedeutete ja, dass die Frühchen, die Kinder, die Säuglinge, wenn es überhaupt schon welche waren, dann in Fahrtrichtung transportiert wurden, richtig?
Genau, also das heißt genauso, wie man den normalen Rettungswagen kennt. Also das bedeutet, sie liegen mit dem Kopf in Richtung Fahrerkabine oder in Fahrtrichtung. Und das hat eben bei den Frühchen zur Folge, dass sie jegliche Belastungen, die bei so einer Fahrt entstehen und vor allen Dingen beim Beschleunigen und beim Bremsen, zum Teil eben auch auf die Fontanelle sich auswirken und dass dabei tatsächlich auch Hirnschädigungen entstanden sind. Also generell sind Transporte in Fahrzeugen, gilt im Übrigen auch für den Hubschrauber, für Frühchen nicht unproblematisch, weil einfach diese Frequenzen und die Schwingungen, die da entstehen, für diesen ganz kleinen, jungen und auch zerbrechlichen Organismus alle sehr, sehr schwerwiegend sein können. Dementsprechend ist erstmal der beste Inkubator der Bauch der Mutter, also jedes nicht transportierte Kind ist sozusagen der beste Weg. Aber eben für die Fälle, wo man sagt, man konnte die Mutter nicht mehr rechtzeitig in die jeweilige Spezialklinik bringen, also jetzt aber auch auf die heutige Zeit bezogen, ist natürlich dann ein Babynotarztwagen, der ganz anders konzipiert ist als ein Rettungswagen, definitiv die bessere Transportform, denn der Rettungswagen in erster Linie ist für Erwachsene konzipiert und ausgelegt und dementsprechend auch für ganz andere Gewichte. Und jetzt hier beim Frühchen, wo man dann sagen, da braucht es ein ganz anderes Schwingungsverhalten. Also das heißt, es braucht eine viel höhere Dämmung. Auch die Akustik, also das heißt die Lautstärke, ist für ein Frühchen tatsächlich ein extremer Stressfaktor, der sich sehr negativ entwickeln kann. Wer schon mal auf einer Frühchenstation war, sieht auch, in diesen Frühchenstationen sind Lärmmesseinrichtungen, die immer anzeigen, wie viel Dezibel Lautstärke findet hier gerade statt, weil es gibt immer so die Linie, dass eigentlich 60 Dezibel nicht überschritten werden sollten, weil dann geht der Stressfaktor los. Und zum Verständnis, 60 Dezibel ist eigentlich Flüsterton. Also das heißt, wow, wir sind recht leise. Und das ist für ein Fahrzeug generell eine Herausforderung, vor allen Dingen, wenn sie dann noch mit Martinshorn unterwegs sind. Und dementsprechend wurde auch der Babynotarztwagen in den letzten 50 Jahren immer und immer wieder technisch modernisiert, angepasst. Musste auch angepasst werden auf die unterschiedlichen Fahrzeugmodelle, weil auch die Automobilindustrie hat sich ja weiterentwickelt mit ihren jeweiligen Dämpfungssystemen oder Federungssystemen. Und deshalb mussten wir auch in den letzten Jahren immer wieder das eigentliche Dämpfungssystem mit anpassen. Also wir hatten ab den 90er Jahren zum ersten Mal ein sogenanntes aktives Dämpfungssystem im Babynotarztwagen. Das heißt, da sind Sensoren im Fahrzeug verbaut, die das eigentliche Schwingungsverhalten messen, um dann aktiv mit ihrer Bewegung auf dem Tragetisch, wo der Inkubator im Fahrzeug verankert ist, gegenzuwirken. Also das heißt, wow, das Phänomen ist, wenn Sie im Fahrzeug sitzen, denken Sie, der Inkubator, meine Güte, der geht ja ständig rauf und runter, aber weil Sie ja selber mit dem Sitz am Fahrzeug verbunden sind, ist nicht der Inkubator derjenige, der sich bewegt, sondern Sie sind's an der Stelle. Also man könnte das auch mal ganz schön auf einem Rütteltisch sehen, wo man im Versuchslabor die Türen aufmachen konnte und dann konnte man einfach sehen, dass das gesamte Fahrzeug in Bewegung ist und der Inkubator eigentlich stehen blieb. Und damit haben Sie die niedrigsten Erschütterungsfrequenzen und auch die Fahrzeuge sind massiv innen schallisoliert. Also das heißt, wir haben es auch tatsächlich seit dem Jahre 2012, 2013 um den Dreh war es, als wir es geschafft haben, im Inkubator während einer Fahrt mit vollem Martinshorn-Einsatz die 60 Dezibel im Inkubator auch nicht mehr zu überschreiten. Also das heißt, wir haben tatsächlich die Ruhe auf einer Frühchenstation dann jetzt auch in einem Rettungswagen oder in dem Fall Babynotarztwagen implementieren können.
Und mit eingeschaltetem Martinshorn.
Mit eingeschaltetem Martinshorn, dass da tatsächlich nur 60 Dezibel da im Kopf des Kindes tatsächlich auch ankommen.
Wie kam es dazu, Herr Steiger, dass die Notärzte, die Ärzte damals überhaupt zur Steiger-Stiftung gekommen sind, um dieses ja doch sehr aufwendige, sehr komplexe Projekt mit Ihnen oder mit Ihrem Vater zu besprechen?
Naja, die Stiftung hat recht schnell mit Gründung sich einen Namen dafür gemacht, dass sie ja im Prinzip alle möglichen Aspekte in der Notfallversorgung sich angucken. Und vor allen Dingen hat sich die Stiftung ja auch einen Namen damit gemacht, immer neue Fahrzeugkonzepte zu entwickeln. Also so zum Beispiel gab es eben vorher nur den normalen Krankentransportwagen und das heißt ein Fahrer und kein wirkliches medizinisches Equipment. Die Stiftung hat dann eben die ersten richtigen Rettungswagen, so wie wir sie heute auch kennen, mitentwickelt, mitfinanziert und jedem Bundesland damals einen Musterrettungswagen geschenkt. Mhm. Und mein Vater hat dann immer gesagt, so, jetzt habt ihr hier ein Muster und jetzt fangt mal mit dem Rettungsdienst an, denn so müssten alle anderen Fahrzeuge auch aussehen.
Weil ja auch enorme Kosten.
Ja, das spielte schon eine Rolle, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass der Rettungsdienst damals ja noch gar nicht richtig organisiert war. Also das heißt, es gab eigentlich auch keine gesetzlichen Zuständigkeiten und dergleichen. Das wurde dann tatsächlich in diesem Zuge alles mitgeschaffen und dementsprechend kamen dann eben auch die ersten DIN-Vorschriften dann für einen Rettungswagen, der sich ziemlich genau an dem dann orientierte, was mein Vater damals mit Medizinern, mit Ingenieuren und dergleichen mit auf die Straße setzte als erste Modelle. Und danach kam ja dann auch das Thema Notarzt-Einsatzfahrzeug. Also man kannte dann zwar schon mal einen Notarztwagen, das heißt, es war eigentlich ein Rettungswagen, auf dem dann noch ein Notarzt war, aber dass es ein eigenes Fahrzeug nur für den Notarzt gibt, in dem der Patient gar nicht transportiert wird, sondern dass es darum ging, in einem Art Rendezvous-System sehr schnell den Notarzt damals noch aus den Kliniken direkt zum Unfallort zu fahren, der dann einfach nur in einen vorhandenen Rettungswagen eingestiegen ist. Also auch die ganzen Konzepte und diese Entwicklungen, die gingen alle damals auf die Stiftung zurück. Oder auch der Schnellbergungswagen, der jetzt auch 50 Jahre gefeiert hat, wo erstmalig für die Feuerwehren Berge- und Schneidewerkzeug in einem geländegängigen Fahrzeug verbaut worden sind. Und aus diesem Schnellbergungswagen wurde dann recht schnell auch tatsächlich die DIN-Norm festgelegt für die heutigen Vorausrüstwagen, die jetzt bei der Feuerwehr gang und gäbe sind, die es damals aber auch alle nicht gegeben hat. Und so sind eben immer wieder solche Fahrzeugentwicklungen immer Ausgang bei der Stiftung gewesen. Später kamen dann noch Organtransportwagen und viele andere Sonderfahrzeuge immer wieder mit dazu. Ich gebe auch zu, die einen Systeme haben sich mehr und manche eben etwas weniger durchgesetzt, aber im Großen und Ganzen haben sich viele Systeme bis zum heutigen Tage auch weiterentwickelt, aber damit auch tatsächlich durchgesetzt. Und wir wären jetzt auch beim Thema Medical Intervention Car, was wir auch jetzt in Stuttgart nochmal mit aufsetzen, auch nochmal mit ganz neuen Innovationen an den Start gehen.
Was hat es denn damit auf sich mit der Medical Intervention Car?
Ja, da muss ich erstmals dazu sagen, wir sind nicht die Ersten, die mit sowas an den Start gehen. Aber die Konzeption, mit der wir jetzt hier in Stuttgart an den Start gehen, und da muss ich auch wieder sagen, es waren wieder die Mediziner hier in dem Fall aus dem Klinikum Stuttgart, die dann bei uns aufschlugen und von ihren Problemen berichtet haben und meinten, ob die Stiftung sich nicht hier mit einbringen könnte in einem solchen Konzept.
Und was waren die Probleme?
Also in erster Linie war das Problem, dass sie sagen, sie erleben immer mehr Stich- und Schussverletzungen oder einfach große blutenden Wunden, wo der Rettungsdienst, wenn er den Patienten aufnimmt und in die Klinik bringt, sie in der Klinik eigentlich einen Patienten nur noch vorfinden, den sie nur noch für tot erklären können, dass sie da eigentlich keine Chance haben.
Und weil es so stark blutet, die Wunden so tief sind.
Und es einfach zu lange dauert, bis die wirkliche Therapie für ihn oder die eigentlichen echten Rettungsmaßnahmen erfolgen können. Und hier ist jetzt der Ansatz, dass es eben ein Fahrzeug ist, was nicht im Rettungsdienst selbst verankert ist, also was nicht von den Hilfsorganisationen gefahren wird, sondern dass dieses Fahrzeug tatsächlich direkt am Klinikum Stuttgart steht und auch fahrertechnisch von den Oberärzten des Klinikum Stuttgarts gefahren wird. Also man, andere schmunzeln schon und sagen, das ist kein Notarztwagen, das ist ein Oberarzt-Notarzt, der da unterwegs ist. Und die sind mit einer mobilen ECMO-Maschine unterwegs. Also im Volksmund könnte man jetzt vereinfacht sagen, das ist eine mobile Herz-Lungen-Maschine, wo sie auch genügend Blutkonserven für alle Blutgruppen gleich mit an Bord haben, damit sie direkt an Ort und Stelle den Patienten mit der Therapie beginnen können und den zumindest in einem sehr, ja, ich sag mal noch stabilen Zustand zumindest auf den OP-Tisch kriegen und sie noch eine echte Chance haben, diesen Patienten tatsächlich das Leben zu retten. Und die Besonderheit hier jetzt für Stuttgart wird sein, dass das das erste Fahrzeug ist, was tatsächlich vom Baby bis zum Greis alle Altersklassen abbildet und wir hier auch das erste dementsprechend 24-Stunden-7 Fahrzeug in Betrieb nehmen, weil die wenigen Standorte, die es bisher in Deutschland gibt, also es ist ein recht frisches Thema, Aber es gibt schon einige Fahrzeuge, die sind aber größtenteils nicht 24/7 im Einsatz und vor allen Dingen deckt noch keines tatsächlich alle Altersklassen ab. Und das ist halt auch die Besonderheit in Stuttgart am Klinikum, dass sie einfach gesagt haben, bei uns macht es nicht eine medizinische Abteilung, sondern es sind 5 medizinische Abteilungen involviert.
Was bedeutet das, Herr Steiger, vielleicht für alle, die der Medizin nicht so nah sind, alle Altersklassen bei einem solchen Wagen ansteuern, einsetzen zu können oder versorgen zu können? Warum ist das so wichtig und was macht das so besonders?
Naja, vor allen Dingen, wenn Sie sich jetzt den Unterschied zwischen einem Baby angucken.
Gut, Baby und Greis ist klar, aber ich meine Greis und, keine Ahnung, 60-Jähriger in der Versorgung bei einer solchen Medical Intervention Car.
Also da muss ich Ihnen gestehen, da bin ich jetzt auch nicht der große Mediziner dazu. Dafür bin ich dann doch zu weit außenstehend. Ich kann es Ihnen an der Stelle tatsächlich nicht wirklich sagen, wo da die Unterschiede sind. Aber es scheint welche zu geben, weil ansonsten hätten wir nicht 5 unterschiedliche Teams, die permanent für dieses Fahrzeug vorgehalten werden. Ich muss auch zugeben, das muss sich eine Klinik personell auch erstmal leisten können. Aber wir haben in Stuttgart das Glück, dass das personell möglich ist. Und deshalb wird es ein ganz spannendes Thema sicherlich werden, was bis zum Jahresende 2024 bei uns hoffentlich jetzt auch tatsächlich an den Start geht.
Und es ist ja ein Thema, das leider viele, viele Innenstädte betrifft, wo man immer mehr hört von Messeattentaten. Ich kann mich erinnern, Sie hatten eine hervorragende, großartige Veranstaltung, eine Gala anlässlich des 50. Jahrestags der Indienststellung des Babynotarztwagens und da war einer dieser leitenden Ärzte aus dem Klinikum Stuttgart und hat auf der Bühne davon berichtet, dass immer mehr Stichverletzungen jetzt zu den leider oft tödlich ausgehenden Dingen gehören, mit denen Ärzte konfrontiert sind, gerade Notärzte und deswegen die Dringlichkeit einer Medical Intervention Car so hervorgehoben und ihnen dafür auch gedankt. Das scheint aber nicht nur in Stuttgart leider ein Thema zu sein, sondern bundesweit.
Ja, allerdings, wir haben uns jetzt auch mit der Stadt Stuttgart beziehungsweise mit dem Klinikum Stuttgart darauf verständigt, wir machen jetzt erstmal eine komplett wissenschaftliche Studie daraus. Also das heißt, dieses Fahrzeug geht nicht nur einfach in Einsatz, sondern wir gucken uns tatsächlich jeden einzelnen Einsatz dann auch an und versuchen anhand einer Studie den Nachweis zu erbringen, die Notwendigkeit für diesen Fahrzeugtyp. Allerdings zur Wahrheit muss man halt dann auch sagen, ob man das bundesweit flächendeckend irgendwann einsetzen kann, wage ich eher mit einem großen Fragezeichen zu versehen, sondern das wird hauptsächlich in Großstädten möglich sein, wo wir einfach große Kliniken haben, bei denen auch tatsächlich das medizinische Personal vorhanden ist. Also das ist jetzt kein Fahrzeug wie eben ein normaler Notarztwagen, wo Sie die Notärzte bundesweit relativ gleichmäßig verteilen könnten. Das wird mit diesem Fahrzeug wahrscheinlich, ich bin da etwas vorsichtig, aber sehr wahrscheinlich so nicht ganz möglich sein. Aber natürlich muss man auch sagen, die betroffenen Fälle, über die wir da reden, die passieren auch weniger auf dem flachen Land, sondern das sind ja mehr die wirklich städtischen und großstädtischen Themen. Und daher, glaube ich, sind diese Fahrzeuge dann in diesen Städten tatsächlich auch angebracht. Aber wir werden sehen. Wir werden in 2 Jahren etwas schlauer sein. Dann sind die ersten Ergebnisse für die Forschung eigentlich wahrscheinlich schon greifbar nahe. Und dann werden wir gucken, ob wir dieses Thema weitertreiben oder wohin da die Reise hingeht.
Gibt es eine solche Forschung auch bei dem Babynotarztwagen, dass da Ergebnisse einfließen in Studien über Helfen?
Also beim Babynotarztwagen war es schon immer so, dass man immer begleitend tatsächlich Testfahrten gemacht hat. Es gab auch im Ausland zum Teil Studien. Die Stiftung selber hat tatsächlich keine richtige Studie beauftragt seinerzeit, sondern wir haben es wirklich über Testen durchgezogen. Also das heißt, wir hatten Vergleichsfahrten meistens beim Mercedes-Testgelände hier in Untertürkheim, liegt bei uns ja direkt vor der Türe. Wir hatten dann auch den Vorteil, dass wir eben hier Profi-Testfahrer haben, die dann wirklich, das finde ich immer wieder erstaunlich, dass die über eine mehrere Kilometer lange Strecke mit den Fahrzeugen hunderte von Runden fahren und sie eine Abweichung von unter einer Sekunde pro Runde haben. Also damit sind wirklich alle Fahrten sehr, sehr identisch und vergleichbar. Weil wir eben nicht nur den Babynotarztwagen dann genommen haben, sondern wir haben die unterschiedlichsten Rettungswagentypen genommen und hatten dann eben Messsensoren drin an Babydummies, die einfach mal die Beschleunigungswerte, die Vibrationen, die Geräuschkulisse und dergleichen permanent mitgemessen haben, um daraus eben abzuleiten, inwieweit muss die Technik in den Fahrzeugen eben angepasst werden. Und ich hatte es vorher schon mal kurz erwähnt, die größte Herausforderung ist, die Automobilindustrie entwickelt halt ihre Fahrzeuge auch immer weiter und dann muss es angepasst werden. Ich gebe Ihnen dafür ein Beispiel. Die Bremstechnik von Fahrzeugen wurde immer besser. Das bedeutet, der Bremsweg von so einem Auto wird immer kürzer. Heißt aber, die Belastung für alle, die im Auto sind, wird dementsprechend auf kurzem Weg recht groß. Das ist für Kinder und Erwachsene überhaupt nicht das große Thema. Das können wir wegschlucken. Aber für Frühchen ist das natürlich ein großes Problem. Und dementsprechend ist dann immer die Fragestellung gewesen, wie können wir diesen Kräften, die da entstehen, entgegenwirken? Mit welchen technischen Hilfsmitteln kann man da möglicherweise agieren? Das war für uns immer die ganz, ganz große Herausforderung. Und das wird es auch in Zukunft immer bleiben, solange es eben diese Fahrzeugtypen gibt. Wir werden da auch immer wieder weiter dranbleiben. Also wir sind jetzt auch gerade wieder dabei, dass wir Fahrzeuge in Trier an der Hochschule mit testen haben lassen, weil uns das jetzt auch ganz wichtig war, dass wir jetzt auch in der nächsten Generationsstufe einfach wieder auf die Qualitäten kommen, die wir mal gewohnt waren. Aber ich könnte fast sagen, ja, das beste Fahrzeug hatten wir wahrscheinlich im Jahre 2012, 2013. Da hatten wir wirklich noch die besten technischen Voraussetzungen. Leider aus diversen technischen Gründen sind wir da heute noch nicht wieder hingekommen. Das ist, wie gesagt, immer wieder eine neue Herausforderung.
Und das ist interessant. Man denkt ja eigentlich, mit der Zeit wird Technik immer besser. Was war der Grund dafür, dass wir hier einen Rückschritt erlitten haben?
Wir waren in der Technik zu weit. Einige Arbeitsschritte, die man dann beim Transport beachten musste, waren für das Bedienpersonal teilweise zu komplex. Und man hat uns dann auf Druck der Hilfsorganisationen regelrecht dazu gezwungen, dass wir zum Teil auf Techniken zurückgreifen mussten, die sie aus dem normalen Rettungswagen kannten. Und das ging dann schon damit los, die Bedienung des sogenannten Tragetischs, wohl die Erwachsenentrage sonst drauf ist und jetzt in unserem Fall der Inkubator. Und dann mussten wir gucken, dass wir das Ganze eben auf deren Arbeitsschrittabfolge irgendwie angepasst bekommen. Hintergrund ist, dass es nicht wirklich viele dieser Transporte gibt in einem Babynotarztwagen und es auch immer wechselndes Personal ist, rein schon wegen den Schichten und dergleichen. Und dann kann es Ihnen passieren, dass eben ein Team nur 3, 4, 5 Fahrten im Jahr auf so einem Babynotarztwagen tatsächlich haben. Und für diese wenigen Fahrten im Jahr haben sie dann sozusagen die Einweisung für das Fahrzeug wieder vergessen. Und dadurch entstehen dann tatsächlich Fehler. Und da war dann die Fehlerhäufigkeit so hoch, dass wir dann entschieden haben, okay, wir müssen tatsächlich gucken, wie wir so einen Mix aus unserer Technik und der vorhandenen Technik bekommen. Und das Gleiche ist auch zum Beispiel beim Transport des Inkubators zum Fahrzeug hin. Da hatten wir im Vorfeld auch ein komplettes eigenes Unterfahrgestell. Also das sind diese Gestelle, die unter jeder Trage drunter sind, wenn Sie dann sehen, dass ein Patient außerhalb des Rettungswagens eben gerollt wird. Die sind alle ungedämpft. Das heißt, Sie erleben da jeden Kieselschlag direkt oben auf der Trage. Der Hintergrund ist, warum sind die nicht gedämmt? Weil wenn ein Erwachsener oder egal welcher Patient da drauf liegt, dann ist plötzlich reanimationspflichtig, dann darf ja das Gestell nicht nachgeben. Deshalb muss das so starr und so hart wie möglich sein in dem Moment, ist aber für den frühen Transport gänzlich ungeeignet. Und da hatten wir auch ein hochgedämmtes System, wo wir tatsächlich selbst Bordsteinkanten und dergleichen auch so abdämmen konnten, dass die nicht beim Kind ankamen, also außerhalb des Rettungswagens. Auch diese Technik war dann an dem Punkt, wo es dann hieß, nee, das können wir so jetzt nicht akzeptieren, weil die Arbeitsvorschriften im Rettungsdienst schreiben jetzt eine bestimmte elektrische Trage vor, die nur leider Gottes nicht ganz unseren Bestimmungen entspricht, aber wir mit unserem System in dem Moment nicht mehr wirklich so richtig durchdringen konnten. Es gibt noch Standorte, die haben dann von uns die Trage, weil sie selber noch nicht auf diese sogenannten Powerload-Systeme und andere Systeme umgestiegen sind. Aber alle, die bereits auf diese sogenannten Powerload-Systeme umsteigen, da wird es dann für uns und der Technik schwierig. Aber wir basteln schon an Ideen, wie wir auch das wieder in unsere Systematik versuchen könnten, mit zu integrieren, dass es eben am Ende des Tages doch wieder fürs Frühchen das beste Ergebnis wird.
Wo gibt es schon Babynotarztwagen und wie viele sollen es in der nächsten Zeit werden?
Wir haben hier mehrere Standorte, sei es jetzt in Halle, sei es in Jena, in Chemnitz, in Leipzig, Oldenburg,
Potsdam.
Stuttgart bekommt jetzt auch wieder ein neues Fahrzeug. Selbst wir hier in Winnenden am Klinikum bekommen sozusagen in unserem eigenen Stammhaus ebenfalls einen Babynotarztwagen, weil hier am Klinikum die Transportzahlen in den letzten Jahren massiv gestiegen sind. Was vor allen Dingen daran liegt, weil tatsächlich dieses Klinikum hier in Winnenden hat sich auch einen Namen als Geburtsklinik und auch in der Behandlung von Frühchen mittlerweile gemacht, weil es ein ganz neu gebautes Krankenhaus, also es hat jetzt gerade erst sein 10-jähriges Bestehen gefeiert und es war damals nicht abzusehen, dass es so ein toller Standort hier werden würde. Und deshalb, die kriegen auch ein. Es ist schwierig auf die Frage, wie viele sollen es werden. Das kann man nicht so ganz einfach beantworten, weil A, gibt's generell gerade in dieser ganzen Klinikumstrukturierung, also ich sage nur Klinik- oder Krankenhausreform, da spielt es alles überall eine Rolle. Also das heißt, es werden viele Frühchenkliniken möglicherweise in Zukunft nicht mehr überleben oder werden so nicht zugelassen. Da gibt es sogenannte Level 1, 2 und 3 Zentren. Und wenn man eben in der höchsten Levelstufe ist, braucht man eine gewisse Anzahl an Frühchen unter 1250 Gramm pro Jahr, die man versorgen können müsste oder nachweisen muss, dass man die auch hat. Deshalb ist so ein bisschen unklar, wie viele Standorte es in Zukunft gibt. Denn wir haben immer gesagt, nur an den höchsten Levelzentren macht es Sinn, auch tatsächlich so einen Babynotarztwagen zu installieren oder zu stationieren. An allen anderen Standorten ist es ein bisschen schwieriger, weil auch hier unterscheidet sich das Fahrzeug. Auf dem Babynotarztwagen sind nämlich nicht die normalen Rettungs- oder Notfallsanitäter, die das ganze Fahrzeug besetzen, sondern in dem Fall sind sie, und das meine ich jetzt nicht disparierlich, sondern sie sind tatsächlich erstmal nur der Fahrer auf diesem Fahrzeug. Und hinten am Frühchen sitzt tatsächlich die Intensivkinderkrankenschwester und der Neonatologe, also sprich der Arzt aus der Kinderklinik, die direkt bei diesem Fahrzeug grundsätzlich mitfahren. Also das heißt, die fahren mit dem Fahrzeug raus, holen das Kind selber ab, machen die Übernahme selber, also macht nicht der Rettungsdienst und bringen dieses Kind in ihr eigenes Klinikum, um dann das Kind eben in ihrem eigenen Haus zu versorgen.
Ein solcher Babynotarztwagen kostet rund 300.000 Euro. Wo kommt das Geld dafür her?
Aus Spendengeldern. Tatsächlich ist es so, dass diese Fahrzeuge überwiegend von Spendern mitfinanziert werden. Wir haben Standorte, wo es auch dann mal größere Spender gibt. Also es gibt auch, ich sag mal, andere Stiftungen, die sich dann daran mitbeteiligen oder auch andere Einrichtungen oder auch mal eine größere Firmenspende. Das kommt tatsächlich durchaus vor, weil anders lassen sich diese Fahrzeuge momentan so nicht finanzieren, weil der Babynotarztwagen nach wie vor kein Bestandteil des Rettungsdienstes ist. Also sie sind nicht als anerkanntes Rettungsmittel zugelassen. Das hat auch das Kuriosum, dass dann eben in solchen Einsätzen tatsächlich das Personal von einem normalen Rettungswagen einfach nur das Fahrzeug wechselt und abgerechnet gegenüber den Krankenkassen wird einfach nur eine einfache Rettungsdienstfahrt, also wie wenn sie mit dem normalen Rettungswagen gefahren werden.
Weil es nicht im Rettungsdienstgesetz verankert ist.
Weil es nicht verankert ist und keine eigene Abrechnungsposition hat. Und das schon tatsächlich seit 50 Jahren. Also da hat sich in 50 Jahren nichts geändert.
Wäre es nicht Zeit, das zu ändern?
Ja, da streiten sich immer alle. Es gibt Fürsprecher, es gibt auch einige, die da sagen, das Thema ist überzogen. Wir halten es nicht überzogen, weil wir auch die Messdaten entsprechend schon gesehen haben, was die Unterschiede sind. Aber das ist so die große Diskussion auch unter den Neonatologen selbst. Also sie finden keine einheitliche Meinung hierzu unter den Neonatologen. Also das ist fast eine Glaubensfrage in vielerlei Hinsicht. Aber wir glauben denen, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, die uns ja zu diesem Thema hingetrieben haben, wenn wir nicht dran geglaubt hätten oder mein Vater ja schon nicht dran geglaubt hätte, dass sie richtig liegen, dann hätten wir das Thema gar nicht sozusagen zu uns rangebracht. Weil es ist schon kostenintensiv, denn wir tragen ja auch die Nachfolgekosten. Also das heißt, wir tragen selbst alle Inspektionskosten, alle Spritkosten, auch die Kosten eines möglichen Austauschs, alle Reparaturen, wirklich alles wird bei uns durch Spendengelder mitfinanziert. Und wenn das anderweitig finanziert werden könnte, dann wären wir jetzt auch nicht so zwingend traurig, weil es gibt bei uns genügend andere Aufgaben, wo wir Gelder auch hingeben können.
Das heißt, wenn in Stuttgart, vom Klinikum Stuttgart, der Babynotarztwagen zum Einsatz fährt und wieder zurück, dann zahlt die Björn-Steiger-Stiftung die Spritkosten für diesen Einsatz?
Genau so. Das, was die nur selber abrechnen, aber können sie dann auch die Hilfsorganisation das tatsächlich erstmal für sich behalten, ist wirklich das, was sie bekommen hätten, wenn sie mit dem normalen Rettungswagen unterwegs gewesen wären.
Wow.
Mit den Kosten, die für den Rettungswagen aufgebracht werden, lässt sich ein Babynotarztwagen unmöglich finanzieren. Das wäre nicht darstellbar.
Wie läuft der Austausch über Innovation? Sie haben darüber gesprochen, wie ein Babynotarztwagen sich verändert im Laufe der Zeit. Das muss ja irgendwo zusammengebracht werden. Fahrzeugforscher reden mit den Ärzten, reden mit ihnen. Gibt es da regelmäßige Abstimmungsrunden, Konsultationen oder wie ist das?
Ja, also meistens triggern wir das inzwischen an, weil es ja 50 Jahre gelernt, jetzt in diesem speziellen Fall. Und wir tun uns dann halt immer wieder mit Hochschulen zusammen, mit der Automobilindustrie, mit Messzentren und dergleichen, aber eben auch mit Medizinern, weil in erster Linie brauchen wir auch die medizinische Expertise. Und wenn es immer wieder die Rückmeldung eben aus diesem Klientel gibt, die da sagen, ja, wir sehen auch, dass wir diese Fahrzeugtypen immer noch brauchen. Also es gibt Mediziner, die sagen uns klipp und klar, wir können beim Frühchen erkennen, ob es im Auto transportiert wurde oder nicht. Denn wenn es im Fahrzeug transportiert wurde, dann hat es bei uns eine längere Liegezeit, weil das Kind eine höhere Belastung hatte. Dadurch braucht es bei uns hier länger auf Station, bis wir es eben tatsächlich nach Hause geben könnten. Und wenn die dann auch noch sagen, und wir sehen einen Unterschied, ob eben ein Kind in einem herkömmlichen Rettungswagen transportiert wurde oder im Babynotarztwagen, der ganz anders ausgestattet ist, dann ist das für uns nach wie vor ein Indiz zu sagen, ja, dann muss da was an der Technik dran sein, dass wir hier zumindest den Rettungswagen etwas verbessern. Aber Betonung bleibt, solange das Kind gar nicht transportiert werden muss, ist es immer noch das Allerbeste.
Und wenn es transportiert werden muss, dann ist es natürlich ein höchst emotionaler Moment für Eltern, kann ich mir vorstellen, deren Kinder ja sowieso in einem schwierigen Zustand sind, weil zu früh auf die Welt gekommen oder sehr früh auf die Welt gekommen. Man macht sich Sorgen als Eltern. Ist da alles okay und bleibt es auch gut? Und wie wird die weitere Entwicklung sein? Und in einem solchen Stadium dann auch noch verlegt zu werden von A nach B, das löst natürlich größte Emotionen aus. Meistens geht es gut, Gott sei Dank, auch dank des Babynotarztwagens. Welche Reaktionen bekommen Sie oder an welche können Sie sich erinnern von Eltern, deren Kinder mit dem Babynotarztwagen erfolgreich transportiert worden sind?
Also es gibt nur ganz, ganz selten tatsächlich Reaktionen, manchmal auch erst mit Jahre Verspätung. Das hat aber einen ganz simplen, einfachen Grund. Zum einen fahren die Eltern meistens nicht mit im Babynotarztwagen, obwohl wir tatsächlich vom Konzept her einen Sitz für eine Mutter oder für einen Vater in dem Fahrzeug immer mit eingeplant haben. Aber für viele Teams ist es einfach einfacher, ohne die Eltern zu fahren. Also das heißt, die Eltern fahren dann separiert einfach nur hinterher. Man realisiert natürlich in dieser Situation überhaupt nicht, woher das Fahrzeug kommt. Ist ja auch für die Eltern völlig irrelevant. Es geht ja nur um ihr eigenes Kind. Und dementsprechend realisieren sie erst mit einem erheblicher Zeitverzögerung, und damit meine ich wirklich einige Jahre, wo sie dann sagen, Menschenskinder, ja, mein Kind damals, stimmt, ich habe gehört, das kam ja das Fahrzeug über die Steiger-Stiftung, und dann melden sie sich und sagen, oh, übrigens jetzt nach 7, 8 Jahren nochmal danke, unser Kind ist schon groß und alles toll gelaufen und wir haben es erst jetzt realisiert, dass das eigentlich ein ganz wichtiger Baustein in der Entwicklung unseres Kindes war. Da sind wir aber auch jetzt gar nicht so böse, dass wir da nicht irgendwie mit ständigem Lob überzogen werden, weil dafür alleine macht man es ja nicht, sondern man macht es ja wirklich, oder das ist unser Anspruch, einfach erstmal des Kindeswohles. Und mein Vater hat früher immer gesagt, wer Dankbarkeit erwartet, der sollte nicht in solchen Segmenten unterwegs sein, wie wir das tun, sondern der sollte dann irgendwas anderes machen. Weil für Dankbarkeit, das ist nicht die Motivationsstufe und nicht die DNA, die wir haben, sondern wir wollen es einfach nur machen. Und solange es gut funktioniert, das ist unser Anspruch, dass wir sagen, ja, es ist toll gelaufen. Wenn das erreicht ist, dann haben wir die Zufriedenheit und das reicht uns.
Und was wünschen Sie sich, Herr Steiger, für die Zukunft des Babynotarztwagens?
Für die Zukunft würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man die Diskussion, ob es nicht ein Fahrzeug zumindest an den Klinikstandorten, die dafür prädestiniert sind, auch zum Regelfahrzeug wird und dass dieses Fahrzeug damit standardmäßig tatsächlich im Rettungsdienst mit aufgenommen wird. Ich glaube, das würde einiges erleichtern. Und dann könnten wir uns auch aus diesem Segment sozusagen auch zurückziehen. Also ich meine, wir sind ja heute auch nicht mehr für die Finanzierung von Rettungswagen zuständig, wie eben 1970 und 71. Wir würden auch gerne noch viele andere Innovationen nach vorne treiben. Es muss jetzt nicht zwingend diese Fahrzeugtechnologie sein.
Herr Steiger, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.